Gehorsam. Wie würde der Gehorsam aussehen? Er geht. Genau. Denn bis zu diesem Punkt ist das alles, sagen wir mal, blanke Theorie. Ne? Weil es braucht diesen Schritt vom Abraham, damit das wirksam wird, was Gott ihm zugesagt hat. Es fehlt dem Abraham seine Reaktion darauf. Und die Frage ist einfach, was tut er? Wie entscheidet er sich? Und ganz oft ist es in unserem Leben genauso. Du hast eine Zusage von Gott, eine Verheißung von Gott. Gott hat dich aufgefordert, was zu tun. Und er hat den Segen da mit hineingewoben. Aber erlebbar, wirksam wird das erst, wenn du deinen Teil, deinen Schritt tust. Und bei Abraham war das genau so. Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Und mit diesem Ausziehen, mit dieser Entscheidung kann ich beobachten, dass Abraham Ja sagt zu den Dingen, die Gott ihm aufgefordert hat zu tun. Abraham vertraut Gott und sein Handeln drückt das aus. Und jetzt, durch sein Handeln, ist die Grundlage geschaffen, dass all das, was Gott zugesagt hat, auch in Existenz kommen kann. Weil, und das können wir jetzt in 1. Mose 15, 6 lesen, da steht, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und hier sind wir nochmal an dem Kern, wie Verheißung, wie Berufung wirksam wird. Du kriegst eine Zusage von Gott, du kriegst eine Verheißung von Gott. Und dann mixt du das, webst du das zusammen mit Glaube. Du nimmst das in Glauben an, was Gott dir zugesagt hat. Ganz gleich, wie unmöglich, wie unwahrscheinlich, wie abgefahren, wie jenseits all und außerhalb deiner Fähigkeit das liegen soll, was Gott dir zugesagt hat. Ich weiß nicht, welche Gedanken jetzt gerade in euren Köpfen hochkommen, was Gott dir vielleicht gestern gesagt hat oder heute Morgen in der Bibel lese. Oder vielleicht etwas, was schon 10 Jahre alt ist, aber es kommt wieder in dein Gedächtnis. Aber diese Sachen werden erst wirksam, wenn ich ein Ja dazu sage. Abraham glaubte dem Herrn und das wurde ihm zur Gerechtigkeit zugeordnet. Den Vers, den ich vorgelesen habe, aus 1. Mose 15, 6, kurz mal zum Kontext, was Abraham da nämlich geglaubt hat. Ich nehme euch da kurz rein, wollen wir lesen. Steht in 1. Mose 15, 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich, dass Abraham das Wort des Herrn, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach, sieh gegen Himmel, zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und jetzt kommt dieser Vers, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Die Frage an der Stelle ist, was hat Abraham denn geglaubt? Was war das denn? Nur mal kurz zum Kontext. Abraham an der Stelle war 100 Jahre alt. Sarai, seine Frau, nicht viel jünger. Und von Sarai wird geschrieben, dass sie schon lange nicht mehr das hatte, was nötig ist, um Kinder zu bekommen. Sie hatte keine Regeln mehr. Das war vorbei. Und wenn du keine Regeln mehr hast, dann kannst du auch keine Kinder mehr bekommen. Und das war schon lange rum. Und zu dieser Realität, dieser Situation, wo Abraham Gott glaubt und vertraut, können wir in Römer 4, 19 bis 21 Folgendes lesen. Ja. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den verstorbenen Mutterschoß der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglaube, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum wurde es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Also, Abraham hat Gott jetzt vertraut. Was war sein Vertrauen, was war sein Glauben? Er hat nicht auf die Realität seines Körpers geschaut. Und er hat auch nicht auf die Realität des Körpers seiner Frau geschaut, sondern er hat darauf vertraut, was Gott ihm zugesagt hat. Er hat also die Zusagen Gottes über das gesetzt, was er sehen und wahrnehmen konnte. Und wenn es um Berufung geht, ist das genau wieder dieser Punkt. Bewerte nicht, beurteile nicht, sehe nicht die Dinge, die Gott dir ins Herz gegeben hat, unter dem Licht deiner Realität, in der du dich jetzt gerade befindest. Warum? In Epheser 3,20 steht Folgendes. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. In diesem Vers kann ich diese Zusage und diese Realität und Wahrheit wahrnehmen, dass Gott unendlich mehr tun kann, als wir erbitten oder auch nur verstehen oder begreifen können. Weil Gottes unerschöpfliche Kraft in uns am Werk ist. Und unerschöpfliche Kraft heißt, ja, die ist unerschöpflich. Also ich kann schöpfen und schöpfen und schöpfen und das ist nie leer. Da ist Ressource ohne Ende da. Es gibt kein Ende dieser Kraft Gottes in dir. Und unerschöpfliche Kraft heißt auch, es ist ja Gottes Kraft, die in mir wirksam ist. Und deswegen, weil es ja Gottes Kraft in mir ist, kann ich Ja sagen zu allen Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, egal wie abgefahren, verrückt oder sonst es wirken mag. Gott hat es zugesagt, er ist der, der es tut. Aber Abraham war 100 Jahre alt, seine Frau nicht viel jünger. Im Körper war nichts mehr vorhanden. Er hat die Zusage, dass von ihm sein Nachkomme, sein Erbe kommen wird. Was muss Abraham jetzt tun? Wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Es ist keine Jungfrauengeburt. Es ist nicht Gottes Geist, der in der Sarah jetzt Leben zeugt. Das ist nicht der Fall. Abraham hat die Verheißung, dass von seinem Leib der Nachkomme kommen wird, der Erbe. Was muss er tun? Was ist sein Teil? Er muss mit seiner Frau nochmal schlafen. Es geht nicht anders. Ja, ist so. Also, nur mal den Gedanken mit zu spinnen. Ne? Du hast eine Verheißung von Gott. Und jetzt bist du gefordert, aufgrund dieser Verheißung zu handeln. Für den Abraham war das nicht anders. Die mussten nochmal Liebe haben miteinander. Und das ist mir so ein Bild geworden von, wie kommt Verheißung und wie wird Berufung Realität, indem ich diese Dinge dann auch tue, die ersten Schritte mache. Auch wenn ich jetzt mal denke, da ist ja gerade nichts zum Stehen, ne? Aber du musst halt mal einen ersten Schritt machen. Da hinein webt sich noch was ganz anderes. Da hinein webt das, was ihr von Gottes Geist empfangen und bekommen habt. Als ihr Jesus euer Leben gegeben habt, da sind ganz viele Sachen passiert. Aber eine Sache möchte ich rausheben, das ist diese Sache, dass Gottes Geist in euch kommt. Er ist in euch gegenwärtig, er ist in euch präsent. Das heißt, wenn ich mich hier jetzt bewege, Gottes Geist ist in mir, der bewegt sich mit mir mit. Weil die Bibel sagt, dass mein Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Und in diesem Tempel wohnt Gottes Geist in mir. Und mit seinem Geist in mir kommt nicht nur sein Geist, sondern da kommt das, was Paulus in 1. Korinther 12 und 14 als Gaben des Geistes beschreibt. Das sind die Gaben, die Gottes Geist uns gibt, um die Dinge zu tun, wozu wir berufen sind. Wenn wir das nicht mit den Gaben des Geistes tun, sondern aus unserer eigenen Kraft, werden wir sehr, sehr limitiert sein. Weil meine eigene Kraft ist limitiert. Wenn ich aber die Gaben des Heiligen Geistes nutze und mit mir wirksam mache, wird Gottes Kraft wirksam. Wir haben vorhin gelesen, Gottes Kraft ist unerschöpflich. Ich möchte jetzt nicht da reintauchen in das Thema Gaben des Geistes, aber ich möchte das kurz aufzeigen, dass hier die Ressource ist, die uns befähigt, die Dinge zu tun, wozu Gott uns beruft. Wie beginnt man? Ganz wichtige Frage, wie beginnt man? Ich möchte euch dazu hineinnehmen in das Leben vom Josua. Josua kennt ihr vielleicht? Das ist dieser Diener von Mose. Es ist spannend, wenn man Altes Testament liest und so sieht, was Mose alles so tut. Man kann immer entdecken, der Josua, der ist immer irgendwie dabei. Und der Josua, der rückt dem Mose nie von der Seite. Ist jetzt auch nichts Spannendes, ne? So lange nicht spannend, bis man eine Sache entdeckt, denn der Mose, der gehörte zum Stamm Levi. Der Josua, der gehörte zum Stamm Ephraim. Und jetzt wird das langsam spannend. Insbesondere, wenn man das aus dem kenianischen Kontext sieht, weil es da wirklich viele Stämme gibt. Josua verlässt also seinen Stamm, um einem Leiter eines anderen Stamms zu dienen. Für uns die Reaktion, na und, wenn ich das in Kenia erzähle, dann so, echt jetzt? Also das ist was, was man nicht so wirklich zwingend tut. Und bei Josua kommt noch hinzu, Josua selbst gehörte zu einer der einflussreichsten Familien in seinem Stamm, weil sein Opa, Elimaja, von dem wird gesagt, er war das Oberhaupt des Stammes Ephraim. Also Josua gehörte zur absoluten Führungsriege. Das heißt, wenn du da in der Familie so einen Kontakt, also der saß ja dem Opa auf dem Schoß, als er Kind war, du hast die absolute Karrierechance in diesem Stamm. Du hast alle Connections, die du brauchst. Und trotzdem lese ich, dass Josua diesen Stamm verlässt, um einem Leiter eines anderen Stammes zu dienen. Bedeutet für mich, er hat eine Leidenschaft gesehen in dem, was dieser Mann getan hat. Mose war Leiter, Josua hat Leitungsgabe in sich entdeckt. Und er wollte mit diesem Mann zusammen sein, der das tut. Und er wollte mit einem Mann zusammen sein, der ganz dicht an Gott ist, weil das auch sein Herz war. Und so hat er einfach seinen Stamm verlassen, um einen anderen Leiter zu dienen. Und das ist so der erste Schlüssel, wie Berufung wirksam wird, indem du das, was du in deinem Herzen siehst, nimmst und jemand anders, der da schon viel, viel weiter ist, den unterstützt, den dienst, den befähigst, das zu tun, wozu er berufen ist, wo du aber auch merkst, es ist Teil deiner Berufung. Tja, aber dann gibt es noch was anderes. Sowas hier, ne? Zerknitterte Berufung. Auch das, sowas kann ich entdecken. Josua wieder, Josua und Kaleb. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Sie werden ausgeschickt, zusammen mit 10 anderen Kundschaftern, um das Land zu erkunden, was Gott ihnen verhießen hat, was sie einnehmen sollen. Sie gehen rein mit den 10 Kundschaftern und kommen dann zurück. Und diese 10 Kundschafter haben eine ganz andere Sicht der Dinge. Die sagen, Gott, es ist unmöglich, dass Gott uns in dieses Land führen kann. Da hat es Riesen, da hat es alles Mögliche. Keine Chance. Nur Josua und Kaleb, die hatten die Überzeugung, dass Gott sie in das verheißene Land bringen kann. Aber, die Geschichte kennen, Josua und Kaleb, die haben dieses Land nicht eingenommen. Jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, den Gott für sie vorgesehen hatte. 40 Jahre später, ja, da sind Josua und Kaleb die einzigen zwei, die von dem 2-Millionen-Volk übrig geblieben sind. Alle anderen sind in der Wüste gestorben und in der Wüste wurde ein neues Volk gezeugt. Und Josua und Kaleb sind die einzigen zwei, die in das verheißene Land hineingehen. Deine Berufung, die kann zerknittern, so wie hier. Irgendwas ist passiert. Umstände, Situationen wie bei Josua und Kaleb. Oder du hast es an einer Stelle einfach selber verbockt. Kann auch passieren. Und dann hast du so deine zerknitterte Berufung. Tja, was ist dann? War es das dann? Oder doch nicht? Gottes Geist kann mit eurer Berufung, egal wie sie zerknittert, zerstört oder sonst was ist, sie immer wieder zum Leben bringen. Und warum ist das so? Weil es gibt eine fantastische Verheißung in der Bibel über die Gaben und über die Berufung, die ihr gekriegt habt von Gott. Die steht in Römer 11, 29. Muss ich mal gucken, wo ich hier bin. Ja. Denn Gottes Gabe und Berufung können ihn nicht gereuen. Luther-Übersetzung oder in der Neuen Genfer Übersetzung steht: Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. Heißt, Situationen von außen, für die du keine Verantwortung hast, haben dich gehindert, behindert, wie auch immer, dass das, was du wolltest, nicht in Existenz kam. Oder du selber hast an einer Stelle einfach Dinge getan, die das verhindert haben. Die Berufung habt ihr nicht verloren. Die ist immer noch da. Sie ist genauso frisch wie am ersten Tag, als ihr sie bekommen habt. Es ist einfach nur diese Frage: Nehme ich sie an, mache ich die ersten Schritte, egal was Geschichte war. Kann ich zu alt sein für die Dinge, die Gott mich berufen hat zu tun? Das war eine echte Frage. Ich habe das damals meinem Bibelschullehrer gefragt. Ich hatte damals 5 Jahre Bibelschule gemacht, war 58 Jahre alt und habe dann gefragt, was ist mit so einem alten Dude wie mich? Ne? Seine Antwort war, Age doesn't matter, do what God has called you to do. Also auf Deutsch, Alter spielt keine Rolle, tue, was Gott dir aufgetragen hat zu tun. Und wenn ich Bibel lese, kann ich einfach wahrnehmen, Gott beruft unterschiedlichste Menschen. Nicht die Großen, nicht die Starken, nicht die Fähigen. Ne? Er beruft die Alten. Abraham, 75 Jahre alt, ich fange mit dir was ganz Neues an. Mose, Flüchtlingskind an der Stelle, mit Sprachproblemen, wie er über sich selber sagt. Gideon, unsicherer junger Mann, der sich nichts traut, wird von Gott berufen und er macht die ersten Schritte. Gott lädt dich ein, das, was er in dein Herz gelegt hat, als Saat wahrzunehmen und darüber nachzudenken und im Raum zu geben, dass sich das entwickeln kann. Und dazu hat er euch schon befähigt, er hat euch schon Gaben gegeben. Ihr habt schon die Gaben des Geistes empfangen. Ihr habt schon die Ressource in euch. Kann sein, dass es bei manchen vielleicht so ist, ne? Ich bin bereit, bin da, aber ich habe noch keine Idee, in welche Richtung Gott mich formen will. Höre auf das, was Gottes Geist dir sagt und gehe einfach da die ersten Schritte. Und dann, wenn du die ersten Schritte tust, dann sind es eben erste Schritte. Ne? Babyschritte, Babyschuhe. Hier kann man drauf sehen, es sind so Blümchen drauf hier, das ist eher so eine Schuhe, ne? So Drachen. Aber es sind noch klein. Aber du fängst an, in den kleinen Schuhen zu laufen, die ersten Schritte zu gehen. An der Hand vielleicht von jemandem, der dich noch hält. Aber dann gehst du die Schritte und die Schuhe werden sich ersetzen durch andere Schuhe, die mehr können und mehr befähigen. Und dann, Berufung ist nie etwas, wo du alleine bist. Ich habe hier so einen Pinsel in der Hand. Wenn das jetzt meine Berufung wäre, klar, natürlich, ich kann damit Farbe machen, so in die Ecken, ne? Aber das ist begrenzt. Da fehlt was. Wenn dann jemand dazukommt, dessen Berufung Stab ist, mit Pinsel, ne? Tada, da kann er ganz anders weiter hin. Aber damit der da hoch kann, braucht es den hier, der seine Berufung auch lebt. Und ich fand das vorhin so spannend mit deinem Bild da. Ich fand, das ist richtig cool. Ne? Jetzt bist du berufen, in der Welt zu funkeln, zu leuchten, Licht zu geben. Ist dumm, ne? Leuchtet nichts, macht nichts, tut nichts. Warum? Es fehlt dieser andere mit seiner Berufung. Dem seine Berufung war, nur Feuer zu sein. Mehr nicht, kleines Feuer. Und dann braucht es Zeit, wie ihr seht. Ne? Und dann kommt da in etwas in Existenz, was aber nur in Existenz gekommen ist, weil es das Feuerzeug gab. Und das gab mir vorhin dieses Bild. Manche Berufungen sind Feuerzeuge. Ich setze in Flammen. Und dann bin ich auch nicht mehr da. Dann gucke ich irgendwo anders, wo ich was entzünden kann. Aber für diese Berufung war es nötig. Und dann, das fand ich so cool, wenn das möglich ist, dann kann das wieder jemand anders entflammen. Aber dazu braucht es immer wieder die Berufung des anderen, damit das wieder wirksam wird. Jetzt muss ich warten, bis das aufhört. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Man kann nicht immer alles im Voraus wissen. Auch das ist ein Teil von Berufung. Was das will, soll ich tun? Ja. Aber ganz am Ende ist es im Grunde das, was dieser Dartpfeil wiedergibt. Ne? Die gestern die Weltmeisterschaft gesehen haben, ja, da lächelt jemand, genau. Was man damit alles tun kann, spannend. Wenn du so ein Dartpfeil bist, dann braucht Gott zwingend dein Ja, damit er dich auf die Ziele werfen kann. Das Spannende ist, die Wurfkraft kommt ja nicht aus dem Pfeil. Die kommt ja von der Hand, die wirft. Aber aus Gottes Sicht braucht es dieses Ja von dir. Ich habe ganz am Anfang noch gesagt, muss ich gucken, habe ich die Flasche noch? Nee, die ist schon weg. Nee, da ist er. Habe ich euch ja gesagt, wie das in Existenz kommt. Ne? Also das Hitze, Druck, Form wird reingepresst. Bei Gott ist das nie so. Du wirst nicht hineingepresst. Du bist immer eingeladen, dich formen zu lassen. Es braucht immer dein Ja dazu. Gott wird dich nicht zu irgendwas zwingen. Ganz kurz die Story von der Maria, als der Engel zu ihr kam und der Engel ihr erzählt, was Gott mit ihr vorhat. Und dann sagt sie ganz am Ende diese Worte: Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin der Diener des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Hätte sie Nein gesagt, hätte der Engel unverrichteter Dinge wieder gehen müssen und Gott hätte sich eine andere Jungfrau suchen müssen. Es braucht immer dein Ja. Aber wenn du Ja sagst, kann alles, was Gott für dich gedacht hat, Realität werden. Und es braucht da drin natürlich auch Zeit. Aber der Anfang ist wirklich dieses Ja, ich will, ich bin Diener, tue mit mir, was du tun möchtest. Mal bis hierhin. Amen.